Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Hast du schon einen Black Friday Warenkorb?
Noch gar nichts. Ich warte einfach mal ab, ob irgendwas passiert noch großartig. Aber ich habe jetzt gerade nichts auf dem Schirm, was ich mir holen wollen würde. Hast du irgendwas?
Nee, vielleicht wären so Akustikelemente für dich ganz praktisch, um die Baustellengeräusche zu isolieren.
Ja, da helfen keine Akustikelemente. Da hilft einfach nur zumauern hier, Raum drum bauen und alles. Nebenan, also es ist ja gute Tradition hier im Podcast, dass hier Baustellenlärm drin ist. Und schräg gegenüber wird gerade ein Haus aufgestellt, Fertighaus. Das heißt, da ist so ein Riesenkran, der stellt da komplette Wände hin und... Ja, das hört man.
Ja. Ja, ich habe auch eine Liste, aber weniger aus dem Studiobereich, sondern aus dem Bereich Haushaltsgeräte. Ich habe nach einem neuen Kühlschrank geguckt und habe jetzt einen beobachtet bei Euronics und der kostete die ganze Zeit 900 Euro und ich dachte, ach komm, bei Black Friday, da geht bestimmt noch was und jetzt kostet der auf einmal 1000.
Das ist Black Friday in die andere Richtung, ne?
Vielleicht wird er am Freitag dann wieder 100 Euro günstiger, aber wir gucken. Aber ja, über Black Friday Deals aus dem Studiobereich sprechen wir später noch. Ne? Ich würde sagen, jetzt legen wir los.
Machen wir das.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 219. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit dem Man of Music, wie es heute auf seinem T-Shirt steht, Klaus Beetz.
Und ich mit dem Fachmann aus der Kühlschrankabteilung, Marc Bohn.
Genau, und heute zu Gast ist bei uns Songwriter und Produzent Imran Abbas, auch bekannt unter dem Künstlernamen Abbas. Hallo Imran, schön, dass du dabei bist.
Grüßt euch.
Hi.
Jetzt bin ich doch ein bisschen durcheinander gekommen mit dem Namen, weil ich frage immer, wie man den Namen ausspricht. Mhm. Und genau, Imran Abbas ist dein bürgerlicher Name und du bist unterwegs unter dem Künstlernamen Abbas und hast auch vor kurzem eine neue Single released, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest ist das die Info, die ich von dem Label habe.
Ja, ist richtig. Also man kann leicht was durcheinander bringen. Mein Künstlername von meinem Artist-Projekt ist Imran. Mein Vorname, mein Nachname wiederum, Abbas, den habe ich die letzten 15 Jahre als Pseudonym benutzt für meinen Produzentennamen. Also ich habe beide Namen quasi verwendet.
Genau, du bist Songwriter und Produzent, aber auch als Solokünstler unterwegs, richtig?
Genau.
Und vor kurzem hast du dann, oder sagen wir mal so, wie sieht deine Arbeit aus? Wie kannst du das trennen, Songwriter und Künstler zu sein? Du schreibst ja auch für beispielsweise Nico Santos, hast du was geschrieben. Ich glaube auch Ray Garvey steht in deinen Credits und du schaffst aber trotzdem noch dein eigenes Projekt zu haben. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Na, ich würd sagen, dass das Künstlerprojekt oder das, den Wunsch, dass ich ein Künstlerprojekt mache, aus dem Produzenten- und Songwriter-Sein entstanden ist. Ja, wie du gesagt hast, für verschiedene Künstler schon was gemacht und im Laufe der Zeit hat sich bei mir einfach während der Zusammenarbeit, weil ich gemerkt habe, wie viel Freude es mir macht, auch die Songs selber zu singen, wenn ich mit Künstlern zusammengearbeitet habe, wenn ich mit ihnen Melodien geschrieben habe, hat sich bei mir einfach so der Wunsch eingestellt, auch ein eigenes Projekt zu machen. Also das ich würde sagen, das ist einfach aus der Tätigkeit des Songwritings und Produzieren entstanden.
Okay, krass. Ja, ihr merkt schon, wir sprechen heute über das Thema Songwriting und wenn ihr da Fragen zu habt, dann könnt ihr das natürlich gerne über die Kommentarfunktion auf all unseren Plattformen tun und die uns stellen. Genau, jetzt haben wir schon ein bisschen über deine Arbeit gesprochen. Du warst auch in den USA unterwegs und ich glaube, im Vorgespräch herausgehört zu haben, dass sich das ziemlich geprägt hat auch und dass du da sehr viele Erfahrungen sammeln konntest. Kannst du vielleicht kurz erklären, wie es dazu kam, dass du da in die USA gekommen bist und mit welchen neuen Ansätzen, neuen Erfahrungen bist du da zurückgekommen?
Also wie es dazu gekommen ist, tatsächlich, weil ich die Musik dort einfach selber sehr gemocht habe und immer den Wunsch an irgendwann entwickelt habe, dort auch zu arbeiten. Hab quasi in Deutschland sehr, sehr viel Hip-Hop produziert und hatte dann den Wunsch, ja gut, gerne mal für Künstler in den USA zu produzieren und hab tatsächlich hauptsächlich über die sozialen Medien angefangen, dort mit Leuten zu connecten, mit Künstlern, mit Produzenten, mit Managements und so kam halt über die Jahre das eine zum anderen. Und mich hat die Zeit wirklich sehr geprägt. Einerseits künstlerisch enorm geprägt, weil ich super vieles gelernt habe vor Ort. Kann gerne auch gleich ein bisschen was dazu sagen. Und andererseits würde ich auch sagen, dass mich die Zeit enorm als Mensch geprägt hat und letzten Endes auch mitunter dafür verantwortlich ist, dass ich mein Künstlerprojekt gestartet habe. Also jetzt rein vom Künstlerischen her würde ich sagen, hat es mich insoweit geprägt, dass ich dort gelernt habe, neue Ansätze zu finden für Songwriting. Mhm. Ich hatte hier, als ich angefangen habe, Songwriting so ein bisschen ernster zu nehmen, ich komme ja eigentlich ursprünglich wirklich aus der Produktion oder aus dem Beatmaking, bin dann wirklich ins Produzententum irgendwann rein, wo du dann wirklich im Studio bist mit einem Künstler, einen Song wirklich von Null anfängst. Und hatte am Anfang hier immer so meinen Ansatz, was Songwriting betrifft, schon einigermaßen den Text fertig zu haben oder die Melodien zu haben und dann den Text irgendwie zu finden. Und in den USA habe ich das erste Mal gesehen, dass Songwriter einfach ein Mikrofon anmachen, auf Record drücken und irgendwas ins Mikro reinsingen, ohne sich vorher irgendeinen Gedanken zu machen. Und ich habe mir davor schon immer Gedanken gemacht, oh, wie wäre es mit der Melodie, und habe das erstmal festgehalten, und bevor ich irgendwas ins Mikro gesungen habe. Und ich fand den Ansatz richtig spannend und letzten Endes auch richtig gut, weil ich gemerkt habe, dass wenn man das Denken weglässt und einfach nur irgendwie macht, ohne sich zu überlegen, wo der nächste Ton hingeht, echt die besten Sachen bei rauskommen. Und den Ansatz, den habe ich, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber den habe ich für mich mit nach Deutschland genommen und habe den irgendwie in meine Sessions, die ich mit Künstlern hatte, dann auch irgendwie reingenommen. Habe das Ganze dann, wenn wir zum Beispiel in einem Raum waren mit 3-4 Leuten, der Künstler, ich und noch zum Beispiel 2 weitere Songwriter, habe das Ganze dann Topline-Roulette getauft, weil das Mikro quasi roulette-mäßig einmal rumgegangen ist im Raum und jeder, der wollte, konnte einfach irgendwas reinsingen, und dann hat man immer die Takes durchgehört und dann irgendwie verstanden und versucht zu peilen, wo irgendwas dabei war, was man tatsächlich für den Song verwenden kann. Irgendeine Melodie, die wirklich stark ist.
Ja. Ja, cool. Und du sitzt aktuell in einem Studio in Berlin und du hast eben auch gesagt im Vorgespräch, es fühlt sich an wie eine Studio-WG. Wie sieht da dein Umfeld aus?
Genau, wir sind ein Studio hier in Kreuzberg, Berlin, mit 5 Studios. Jedes der Studios ist quasi fest belegt von einem Produzenten oder einem Songwriter. Also wir sind fest eingemietet in die jeweiligen Räume. Und ich habe dir vorhin gesagt, wir sind eine Art WG, weil wir mittlerweile alle ziemlich gut befreundet sind. Wenn man frisch ins Studio reinkommt und wir sind, also das Studio hier, wo ich bin, das gibt es, glaube ich, schon seit 20, 25 Jahren. Und wir sind natürlich nicht alle seit 20 Jahren hier, sondern ich bin seit 2019 hier. Der Raum gegenüber ist seit 2 Jahren erst hier, also über die Jahre kommt man zusammen. Aber es ist so ein bisschen zu einer WG geworden vor 2 Jahren, als wir uns wirklich alle zusammengetan haben und gesagt haben, ey, wir renovieren dieses Studio mal gemeinsam, die Gemeinschaftsräume, ne? Und haben das über die Weihnachtszeit gemacht, und das hat uns so zusammengeschweißt, dass wir da auch alle enger miteinander geworden sind, deutlich mehr befreundet sind seitdem und es sich wirklich wie eine WG anfühlt. Also mittlerweile ist es bei uns im Studio so, jeder geht in seinen Raum und arbeitet, aber oft ist es so, dass man dann mal beim Nachbar klopft und sagt, ey, hast du Lust, Mittag zu essen, oder hast du Bock, einen Kaffee zwischendurch zu trinken? Und dann unterhält man sich über alles Mögliche, natürlich oft auch über Musikthemen, aber dementsprechend fühlt sich das weniger wie so ein Arbeitsumfeld an, sondern wie so eine WG einfach.
Okay. Entstehen da auch viele Kooperationen dann durch diese WG?
Auf jeden Fall. Wir helfen uns gegenseitig weiter mit Kontakten. Wenn der eine zum Beispiel an den anderen Künstler treten möchte, weiß man, okay, der kennt den vielleicht, oder jemand möchte an ein Management treten, oder lass uns mal zusammen einen Song schreiben, das kam alles schon vor.
Ja. Okay, ja, cool. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen so dokumentieren, so wie ich es verstanden habe, kamst du ja ursprünglich aus dem Rap, beziehungsweise Hip-Hop. Genau. Du hast auch einen Award bekommen bei den Hip-Hop.de Awards, glaube ich, 2011,
wenn das richtig ist. Ja, 10, 11, so, ich weiß es
genau.
Auch nicht mehr.
Ja, genau. Und wie kam es dann, dass du dich in diesen Pop-Bereich entwickelt hast? Und dann wie kam es dann zur Zusammenarbeit mit Nico Santos und mit Ray Garvey beispielsweise? Weil vorher hast du ja so Credits wie Apache oder Kool Savage. Oder Sammy Deluxe vor allem.
Ja, stimmt. Also ich würde sagen, meine musikalische Sozialisierung ist eigentlich nicht Rap gewesen, sondern war eigentlich immer schon so Popmusik. Ich bin super großer Michael Jackson-Fan, bin eigentlich wirklich mit Popmusik aufgewachsen. Mhm. Bin dann in den, sag ich mal so, keine Ahnung, als ich jugendlich war, 14, 15, 16, habe ich dann irgendwie deutschen Rap für mich entdeckt und habe angefangen mit Fruity Loops damals meine ersten Beats zu machen. Und dementsprechend bin ich erstmal wirklich auf Hip-Hop hängen geblieben. Und das war dann für mich das Genre, was ich dann auch am allermeisten gehört habe, aber was ich auch, woran ich auch am meisten Freude hatte, das zu produzieren. Und ich habe das Ganze 2006, 2007 ungefähr so amateurhaft bei mir zu Hause angefangen, habe meine Sachen damals auf MySpace gestellt und 2007 war das, glaube ich, hat mich dann jemand aus Berlin angeschrieben, der zufällig meine Beats auf MySpace gehört hat. Debo, ich weiß nicht, ob euch der Name noch was sagt, der war damals bei dem Label Airscooter Junge, das ist ein super großes Hip-Hop-Label gewesen, war der quasi im Management und war selber auch Künstler. Und der hat mich angeschrieben und genau ein Jahr später ungefähr bin ich dann nach Berlin gezogen, habe auf seinem Album was produziert und habe hier in Berlin einfach durch ihn, aber auch durch viele Zufälle dann die Künstler hier kennengelernt, mit denen ich dann in den nächsten Jahren gearbeitet habe. So einen Raf Camora zum Beispiel oder ein Massiv, der, für den ich wirklich viele Alben produziert habe und bin ja einfach von dem einen Künstler quasi zum anderen gekommen. Ich habe ein ganzes Massiv-Album produziert 2011. Auf dem Album waren dann Kollega, Haftbefehl und Farid Bang drauf. Dann hat man da irgendwie einen Kontakt gehabt zu denen. Dann habe ich was für die gemacht und es kam einfach das eine zum anderen. Und das habe ich dann einige Jahre genauso gemacht. Ne? Ich würde sagen, das war ganz klassisches Beatmaking. Also war kein Produzententum, sondern es war einfach Beatmaking. Ich habe Beats zu Hause gemacht und habe die per E-Mail verschickt und dann wurden darauf Songs recorded. Und 2015 hatte ich dann mein erstes kleines eigenes Studio. Und wie gesagt, meine musikalische Sozialisierung war immer Popmusik und irgendwie kam das dann wieder in mir hoch und ich habe angefangen, eher eigentlich so aus Jux und Dollerei wieder so ein paar, mal so ein paar Pop-Songs zu schreiben, eher für mich aber nur. Und habe aber recht schnell gemerkt, dass mir das schon ziemlich gut liegt. Habe das auch meinem Management mal geschickt und meinem Verlag. Und die meinten, ey, mach doch mal wirklich richtige Sessions mit Künstlern. Und dann habe ich ja die ersten Sessions gemacht. Und dann wurden so ein paar Demos von mir rumgeschickt, ein paar Produktionen auch von mir rumgeschickt. Und jetzt das Beispiel Ray Garvey war dann so, dass mein Management mit ihm Kontakt hatte. Und er Interesse daran hatte, mit jemandem zu arbeiten, der auch einen Hintergrund hat, der so ein bisschen Hip-Hop-Urban ist. Weil er das gerne in seine Produktion einfließen lassen wollte. Und ja, so sind wir dann 2016 zusammengekommen.
Ach, genau. Cool.
Und solche Sachen wie Nico Santos zum Beispiel. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, wie ich Nico kennengelernt habe. Irgendwie kann ich gar nicht mehr richtig sagen, aber da war das zum Beispiel so, dass ich habe viele Demos für mich einfach gemacht, die ich dann halt rumliegen hatte. Und bei manchen dachte ich schon so, oh, das könnte mal für den passen, das könnte für den machen. Und mit Nico, dem habe ich einfach auch ein paar Demos mal zugeschickt. Und dann hat er irgendwann gesagt, ey, finde ich cool, soll ich mal rumkommen und lass zusammen an der arbeiten.
Ja. Krass. Ja, cool, so einfach kann es gehen dann, ne?
Ja, gut, hört sich einfach an, aber es war schon, das ist eine Entwicklung, die wirklich über Jahre
ja,
war.
Ja, klar, klar. Ein gutes Netzwerk auf jeden Fall, das du dir dann genau da aufgebaut hast.
Ja, richtig.
Wenn wir jetzt in das Thema mal einsteigen und in deinen Songwriting-Prozess eintauchen. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, du magst es, wenn du ein weißes Blatt Papier hast und sich das füllt. Deshalb haben wir das Thema auch so genannt, dass wir darüber sprechen, wie ein Song aus dem Nichts quasi entsteht. Ohne jetzt großartig auf Tools oder so einzugehen, wie würdest du sagen, wie startet dieser Prozess dann bei dir? Hast du da eine Routine oder gibt es immer mehrere Ansätze?
Nee, es gibt viele Ansätze und ich kann gerne die Ansätze, so, die ich so für mich habe, gleich gern beschreiben, aber das Ganze mündet meistens in dem Moment, wo man so einen Funken hat, wo man merkt, wo man wirklich so dieses Excitement hat und so dieses Gefühl hat, oh, ich habe jetzt irgendwas, was gut ist und man hat wirklich so physisch dieses Gefühl im Bauch, oh, ich bin ganz gespannt und irgendwas entsteht gerade. Und das ist so meistens der Moment, wo ich dann weiß, ah, aus der Idee wird jetzt auf jeden Fall ein Song werden. Also es gibt für mich mehrere Ansätze und zwar zu Beginn hatte ich, wie gesagt, immer den Ansatz, erstmal irgendwie eine Produktion fertig zu haben und dann darauf Melodien zu finden und dann den Text zu schreiben. Mittlerweile mache ich das teilweise anders. Mittlerweile ist das teilweise so, dass ich mich zu Hause an mein Klavier setze. Also ich habe so ein E-Piano zu Hause, kein richtiges Klavier. Und einfach manchmal auch ein bisschen rumzocke und Melodien vor mich hinsinge, meine Notes-App mitlaufen lasse und dann manchmal was dabei ist. Aber für mich der eigentlich spannendste Ansatz oder der für mich zielführendste Ansatz ist oft der, den ich absolut gar nicht beabsichtige. Und zwar könnte ich gerade was auch immer machen und dann habe ich irgendeine x-beliebige Idee, irgendeinen Songtitel oder tatsächlich irgendeine Hookline, eine Melodie, die mir einfach in meinem, die einfach irgendwie in meinem Kopf rumfliegt aus dem Nichts. Und die nehme ich dann wirklich auf meiner Notes-App auf. Wenn ich dann irgendwie, entweder ich bin im Studio oder ich bin dann halt, wenn ich dann irgendwie zu Hause bin, finde ich halt dann die Begleitung dazu und fange dann, sobald ich die dann irgendwie fest habe, im Studio dann am wirklich an dem Song zu arbeiten und versuche dann daraus irgendwie einen richtigen Song zu machen. Aber so dieser Funke der Idee, der kommt, das ist eigentlich mein Lieblingsansatz, weil das ist wirklich aus dem Nichts. Der kommt manchmal aus dem Nichts und dann, ja, genau, und dann fängt man an, das irgendwie festzuhalten. Und diesen Ansatz, den würde ich sagen, den fahre ich am liebsten, aber den fahre ich gar nicht so lange, weil ich hatte bis vor 2 Jahren, würde ich sagen, war ich an den Keys ich würde sagen, auf so einem Anfängerlevel, bin ich wahrscheinlich immer noch, aber auf einem sehr krassen Anfängerlevel. Dementsprechend, wenn ich jetzt eine Melodie im Kopf hatte und die auf meiner Notes-App aufgenommen habe, fiel es mir gar nicht so leicht, die musikalische Begleitung dazu zu finden, die irgendwie super gut dazu passt. Und oft habe ich dann einfach auf einer fertigen Produktion versucht, das irgendwie umzusetzen. Und ich habe die letzten 2 Jahre Klavierunterricht genommen, weil ich unbedingt mal ein bisschen das irgendwie ein bisschen lernen wollte. Und mittlerweile, wenn ich eine Idee habe, kann ich es auch extrem schnell mit einer Begleitung umsetzen. Auch wenn es nur Akkorde erstmal sind, die dazu passen, die die Emotionen auch transportieren. Und kann dann später im Studio natürlich gucken, dass ich daraus dann irgendwas Richtiges mache.
Okay, das heißt, du nutzt diese Art und Weise der Herangehensweise auch für Text und Melodien?
Also hauptsächlich für Melodien, würde ich sagen. Wenn für Text, dann so gut wie nie für so einen ganzen Song. Sondern es sind oft nur wir sprachen ja kurz bevor wir hier angefangen aufzunehmen, sprachst du ja von dem Billie Eilish Song Birds of a Feather. Mhm. Ne? Haben wir kurz darüber gesprochen. Und es könnte zum Beispiel sein, dass mir dieser Satz einfällt und dann ich die Melodie Birds of a Feather im Kopf habe. Mhm. Und das war's. Das ist dann die Idee, die mir in dem Moment gekommen ist. Und viel, viel weiter geht es textlich oft nicht. Manchmal ist es wirklich nur so ein Textfetzen oder mal eine Zeile. Aber so einen ganzen Song, den schreibe ich dann meistens nicht. Meistens ist es dann so, dass wenn ich so diesen Textfetzen festgehalten habe und den Rest irgendwie mit lyriclosen Melodien gefüllt habe, später im Nachgang Lyrics dazu schreibe. Und das hat, das hat für mich den Grund, weil für mich Phonetik und Melodie steht für mich ganz, 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 ganz weit vorne und Lyrics steht für mich viel weiter hinten. Ich versuche natürlich trotzdem immer Lyrics zu schreiben, die mir gefallen, die auch Sinn ergeben, die auch das aussagen, was ich aussagen möchte. Aber ich würde nie eine gute Melodie für eine coole Zeile opfern. Also zum Beispiel, ich habe eine coole Melodie, aber dann habe ich einen Text dazu, aber der Text hat 3 Silben mehr und dafür müsste ich die Melodie ein bisschen abändern. Das würde ich nicht machen. Ich würde lieber etwas finden, was dann textlich ein kleines bisschen vielleicht schwächer ist, aber was wirklich in diesen melodischen Rahmen reinpasst. Weil für mich, Max Martin hat den Satz gesagt, Michael Jackson hat den Satz gesagt, Quincy Jones hat den Satz gesagt, Melody is King. Und ich empfinde das wirklich auch so, weil letzten Endes ist die Melodie das, was jeder irgendwie mitsummen kann, mitsingen kann. Und teilweise kenne ich Songs, da verstehe ich die Lyrics nicht mal zwingend. Aber es macht mir nichts aus.
Das kenne ich.
Weil es transportiert irgendwas.
Ja, absolut. Das bedeutet, ich sage jetzt mal, Melodie und Rhythmik, auch die Rhythmik der Vocals, legst du dann quasi in diesem Fall schon am Klavier fest.
Ja, Genau.
Und dann gehst du dann auch hin und nimmst das schon dann im Rechner auf oder was wäre dann der nächste Schritt?
Genau, also wenn ich zum Beispiel auf meiner Notes-App zu Hause irgendwie, wie gesagt, eine Begleitung habe, eine, zwei Zeilen vielleicht für den Chorus meistens und dann irgendwie Melodien für die Strophe, gehe ich damit ins Studio, setze das dann meistens dann produktionstechnisch so ein bisschen um, sodass, ich meine, oft ist es ja so, wenn man eine coole Produktion hat, das inspiriert ja dann auch bei dem Recording. Ich mache es nie immer komplett fertig, weil ich will nicht zu perfektionistisch sein. Ich war in der Vergangenheit oft viel zu perfektionistisch und das hat mich oft irgendwie kreativ zurückgehalten, weil man sich dann in Details verliert, die besonders im Songwriting gar nicht notwendig sind. Setzt das dann musikalisch so ein bisschen um. Und dann recorde ich das. Dann recorde ich teilweise dann auch die Melodien ohne Text, ne? So ein bisschen Melodie einfach mit Fake-Englisch. Ja, genau, mit erfundenen Worten oder mit Worten, aber das ergibt alles keinen richtigen Zusammenhang. Und dann schaue ich.
Kauderwelsch.
Ja, genau, Kauderwelsch. Und dann schaue ich, ob mir das, was ich habe, gefällt. Und oft ist es so, dass ich nicht zwingend sofort dann Text schreibe, sondern erstmal die Demo liegen lasse, teilweise wochenlang liegen lasse. Und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, ja, die ist richtig geil, ich will jetzt zu Ende schreiben, dann mich hinsetze und Text schreibe. Und das Herausfordernde ist dann, dass wenn du dich so ein bisschen an das Kauderwelsch gewöhnt hast und das Kauderwelsch ist immer silbentechnisch, melodietechnisch perfekt, weil du suchst ja automatisch beim Singen die perfekten Vokale aus oder was auch immer. Und dann das tatsächlich in richtigen Text umzusetzen, der dann auch phonetisch gut klingt, das ist dann meistens die Herausforderung. Aber ich habe das Gefühl, dass mir das eigentlich immer ganz gut gelingt.
Cool. Dann lass uns doch nochmal so ein bisschen mehr in den, ich sag mal, handwerklichen Prozess des Songwritings reingehen. Magst du nochmal das Konzept des Topline-Roulettes erklären und wie dir das beim Songwriting hilft?
Also Topline-Roulette ist im Grunde einfach nur, du hast entweder eine Produktion, die fertig ist oder eine halbfertige oder von mir aus einfach nur Akkorde, Gitarrenbegleitung, die läuft quasi in deiner DAW, drückst auf Record, nimmst das Mikrofon. Ich nehme meistens immer das Shure SM7B, weil ich ungern mit Kopfhörern recorde, weil ich gerne quasi den im Raum laut quasi die Musik hören möchte. Und mit dem Shure geht das ja einigermaßen. Da geht ja ein bisschen von dem Sound dann irgendwie, der drumrum läuft, weg. Und ich fange einfach an, irgendwas zu freestylen. Es ist einfach irgendein Kauderwelsch. Macht das meistens immer 2-3 Minuten lang. Manchmal auch kürzer. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt wiederhole ich mich, ich mache immer wieder die gleiche Melodien, dann reiche ich das Mikro quasi an die nächste Person, die Lust hat, das gleiche zu machen.
Wie lange hast du dafür
gebraucht?
Wenn ich reingreife, wie lange hast du dafür gebraucht, um das einfach so frei machen zu können?
Ich weiß nicht, ich glaube, kann ich gar nicht so richtig beantworten, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass das so war, dass, oh krass, ich habe es irgendwie versucht und dann hat es erstmal nicht so richtig funktioniert. In meiner Erinnerung war das so, dass ich das irgendwie für mich gesehen hatte, dass das ja ganz geil funktioniert und ich dann das einfach so auch gemacht habe und dann hat es für mich auch funktioniert. Ich weiß nicht. Es ist ganz lustig, weil es gibt viele Songwriter, mit denen ich arbeite, die das absolut lieben und mittlerweile, also machen es echt enorm viele exakt genauso. Aber dann gibt es auch Songwriter, denen du das Mikrofon gibst, hey, möchtest du auch? Und die können das nicht, weil sie vielleicht nicht die Fähigkeit haben, sondern weil sie es nicht gewohnt sind, weil deren Prozess einfach anders aussieht, weil die erstmal für sich irgendwie auf der Notes-App von mir aus oder auf der Recording-App von dem iPhone sich Melodien sammeln oder erstmal Text sammeln. Es sind immer verschiedene Ansätze. Also für mich funktioniert das richtig gut und ich habe das Gefühl, dass es viele auch mittlerweile so machen, aber nicht alle machen es so.
Total. Ja, ich habe das auch in vielen Tutorials oder Workshops gesehen, vor allem auch von Produzenten aus den USA, beispielsweise Ryan Tedder, der macht das beispielsweise auch so. Von dem habe ich mir das auch so ein bisschen abgeguckt. So.
Stimmt, ja.
War für mich auch ein völlig neuer Ansatz und ich muss sagen, seitdem, ja, ich würde sagen, die Melodien und die Rhythmik verändert sich dadurch. Also man kommt ein bisschen weg von seinem Schema, was man sonst so hat, weil sonst, man hat einen Text, man versucht den Text irgendwie in die Melodie reinzupressen und so hast du also für mich hast du bessere Chancen, dann halt auch eher eine coole Hook zu finden, weil du halt eben freier bist vom Kopf her und einfach nur dich auf die Melodie und auf die Rhythmik konzentrierst. Also
ich finde, der Unterschied, wenn man jetzt von diesem Topline-Freestyling spricht, zwischen dem Schreiben eines Verses und dem Schreiben einer Hook, ist ein kleines bisschen, dass es in der Hook schon immer diese eine geile Tagline braucht. Es braucht die paar geilen Worte oder das Schlagwort. Und manchmal kann es dann schwierig sein, wenn du nur Kauderwelsch hast, dann da die perfekte Tagline reinzuhauen. Also mir hilft es zum Beispiel enorm, wenn ich schon so eine Melodie im Kopf hatte mit einem kleinen Text. Oder ich habe zum Beispiel auf dem iPhone auch so eine Liste mit zig Songtiteln, wo ich der Meinung bin, oder Themen, wo ich der Meinung bin, darüber kann man was schreiben oder so könnte der Song heißen oder das könnte die Tagline sein. Also, und manchmal, wenn ich dann halt so ein Topline-Freestyling mache, gucke ich auch in meine Liste rein und schaue, finde ich für die Hook jetzt ein Wort, wo ich der Meinung bin, das könnte ich irgendwie verwenden, und dann versuche ich damit auch ein bisschen rumzuspielen.
Ja, so eine Liste habe ich bei mir auch in den Notizen, die nennt sich einzelne Zeilen. Da ballere ich einfach alles rein, was mir irgendwie einfällt. Auch so Sprüche von meiner Tochter zum Beispiel.
Ja,
wenn die irgendwie so was sagt, so, wo ich mir denke, krass, ey, die sieht nochmal das Leben oder die Welt aus einer ganz anderen Perspektive. Also, das ist, sie fragt mich neulich so, ey, unter einem Baum scheint eigentlich nie die Sonne, weil der Schatten wirft, so ein Kram. Wow. Ne? Da kommt man irgendwie auf voll coole Sachen, so, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
Vielleicht kennt ihr zufällig, ich weiß nicht, kennt ihr zufällig den Song Human Nature von Michael Jackson?
Also ich kenne ihn, aber gehört, ich kann ihn jetzt nicht.
Ich habe ihn jetzt nicht vor Augen.
Den hat tatsächlich nicht Michael Jackson geschrieben, sondern den hat Steve Porcaro geschrieben. Das ist eines der Mitglieder von Toto.
Ja.
Und bei dem ist der Song genauso entstanden, wie du es gerade, beschrieben hast mit deiner Tochter. Und zwar kam der nach Hause und ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es seine Tochter oder sein Sohn war, kam aus der Schule oder aus dem Kindergarten nach Hause und irgendein Kind hat sie irgendwie umgehauen oder umgestoßen und dann hat sie den Papa gefragt, warum macht er das? Wieso machen Kinder sowas? Und dann hat er geantwortet, ja, Menschen sind nun mal so. Die machen das halt. Das passiert. Und der Song, die Hook in dem Song geht, tell me why, tell them that it's human nature. Und es ist im Grunde genommen den Ansatz, den du gerade beschrieben hast. Ne? Aus dem Leben heraus, aus einer ganz unschuldigen Situation heraus, ist dann so ein Songtext entstanden.
Mhm. Absolut. Nochmal kurz zurück zu dem Topline-Roulette. Brauchst du so ein, also kannst du das an jeder Stelle machen oder sowas, einfach so frei vor dich hin, aus dem Kopf die Ideen raussprühen lassen, oder brauchst du dafür einen gewissen Vibe, den du schaffen musst, oder wie machst du das?
Nö, ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, ich könnte das, wenn ich irgendeine musikalische Untermalung habe, könnte ich das eigentlich immer machen. Mhm. Kommt, also wie gut das ist, was dann dabei rauskommt, das sei mal dahingestellt. Mhm. Aber ich glaube, das könnte ich jederzeit machen, ja. Ich kann ja noch mal ganz kurz ein bisschen was zu dem, weil ich habe beschrieben, wie ich das mache, was letzten Endes dieses Roulette dann letzten Endes ist und wie das umgesetzt wird. Also wie gesagt, das Mikrofon wird dann im Raum rumgereicht und jeder macht dann, hat dann ein paar Takes gemacht und am Ende hat man, sage ich, keine Ahnung, sagen wir mal, man hat dann 9 Takes, die über den Song weggehen. Und der Schritt, der dann danach käme, wäre quasi, dass man schaut, okay, was aus welchem Take könnte eine Strophe sein, was könnte ein Refrain sein, was könnte ein Pre-Chorus sein, was könnte eher ein C-Part sein, was auch immer. Und dann baue ich mir die untereinander auf, wenn ich sie rausgeschnitten habe. Und dann würde man quasi im Raum alle gemeinsam die Takes durchhören. Okay, Verse Nummer 1, Verse Nummer 2, Verse Nummer 3 und schauen, okay, was bleibt, welcher ist der stärkste und welcher bleibt am Ende übrig. Und welche funktionieren auch gut miteinander. Mhm. Und so baut man am Ende sich irgendwie gefühlt, das klingt ein bisschen unromantisch, aber es ist so baukastenmäßig, kann man fast sagen, baut man sich den Song aus den verschiedenen Teilen zusammen. Und das ist, der Prozess ist einfach irgendwie ohne große Überlegung oder so entstanden. Und ich hab mal gehört, dass Max Martin im Songwriting tatsächlich ganze Räume hat. Also, ne, wo Songwriter nur am Pre-Chorus schreiben und schrauben. Mhm. Und dann gibt es einen Raum, der sich nur um den Verse kümmert. Was im Grunde ja genau das Gleiche ist, nur auf einer ganz anderen Ebene.
Total.
Und wie wichtig ist das für dich, da eine gewisse Routine zu entwickeln? Oder also ist es eigentlich schon so ein handwerklicher Prozess, wo du sagen musst, es muss immer wieder trainiert werden?
Nee, das würde ich nicht sagen. Und es muss auch keine Routine geben. Ganz im Gegenteil, ich finde es ja, wie gesagt, am schönsten, wenn ich auf ein gefühlt weißes Blatt Papier, wenn ich aus dem Nichts einfach irgendwas mache. Und habe auch das Gefühl, dass die besten Ideen, die ich bisher hatte, immer wirklich aus dem Nichts kamen. Ne? So, als ob mir diese eine Zeile zugeflogen wäre und ich sie dann musikalisch einfach umgesetzt habe. Sind natürlich auch schon gute Sachen entstanden, wenn ich irgendwie eine Akkordbegleitung hatte oder eine Produktion und dann irgendwie gefreestylt habe, ist auch super. Aber am allermeisten, also deswegen bin ich kein Fan davon, das zu sagen, hey, das ist eine Routine, die ich immer so mache, oder ich brauche da Übung, dass es auch immer gut wird. Am allermeisten gefällt es mir, wenn so eine Idee quasi wirklich aus dem Nichts kommt. Hat irgendwas Magisches, ist wie so ein Funke, der einem zufliegt.
Wir haben ja jetzt schon den Klassiker, im Endeffekt die Notes-App angesprochen. Hast du andere Werkzeuge, wo du sagst, okay, die sind essentiell, halt beispielsweise so Reimlexika oder Werke für Synonyme oder so?
Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bestimmte Seiten gibt oder so, aber klar. Oft genug, wenn ich dann schreibe, denke ich mir, okay, was könnte denn hier für ein Reim hin? Und dann, klar, Reimlexika finde ich immer sehr, sehr hilfreich. Genauso wie du genannt hast, Synonyme auch, ne, wenn man dann irgendwie denkt, ah, okay, krass, ich will genau das aussagen, aber das Wort, was ich jetzt gerade im Kopf habe, reimt nicht darauf. Und dann sucht man halt ein Synonym, was das Gleiche aussagt und was nicht zu kompliziert und weit weg ist, klar. Also beide Tools sind auf jeden Fall super hilfreich.
Super. Okay, cool. Dann machen wir ganz kurz einen Werbebreak und senden euch liebe Grüße von unserem Partner Hofer, denn für alle Studiosofa-Hörer gibt es gerade eine Aktion am Hofer College. Wenn ihr professionell aufnehmen, mischen und mastern lernen wollt und auch von einem Bachelorabschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche träumt, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist. Damit könnt ihr alles erreichen, mit Spaß und von zu Hause aus.
Genau, du hast ja schon gesagt, Studiosofa-Hörer finden aktuell auf der Seite hofer.de/studiosofa den Gutscheincode Studiosofa5, mit dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende. Ich glaube, ein Thema, an dem man in diesem Jahr vor allem nicht vorbeikommt, ist AI. Ich habe irgendwie so das Gefühl, 2023 war es Dolby Atmos. Dieses Jahr war es definitiv die AI. Welche Erfahrungen hast du mit AI-Tools schon im Songwriting gemacht?
Also komischerweise war tatsächlich sogar 2023 so richtig dick AI auf der überall irgendein Gespräch. Und irgendwie hatte ich damals so das Gefühl, oh mein Gott, das wird jetzt sofort alles verändern. Und das hat es erstmal nicht. Und ich weiß auch nicht, wie schnell es alles verändern wird, aber es wird schon sehr vieles verändern, glaube ich. Also im Songwriting habe ich natürlich auch schon mal geguckt, was kann AI und wie gut kann es einem beim Songwriting helfen. Und ich finde, es macht es bisher eigentlich ganz gut. Ne, wenn du dem halt gute Prompts gibst, dann schmeißt er dir auch einen guten Text raus. Ich benutze es null für Songwriting, weil ich einfach zu sehr Freude daran habe zu schreiben. Also mir macht das auch richtig Freude, aus einer Melodie dann irgendwann Text zu finden, der für mich Sinn ergibt. Das ist einfach ein handwerklicher Prozess, der mir zu viel Freude bereitet, als dass ich den gerne an AI abgeben würde. Wo ich AI aber tatsächlich schon verwendet habe, ist nicht zwingend in der Produktion, sondern ich würde eher sagen in der Vocal-Produktion, weil ich habe mal spaßeshalber für so ein Intro von einem Song von mir, der Song ist noch nicht veröffentlicht, aber für ein Intro, wollte ich einen Chor aufnehmen, also einen Kinderchor. Ich weiß nicht, ob ihr das Klavierstück kennt, das heißt das Wiegenlied, das ist ein Klassiker. Und darauf hatte ich irgendwie die Idee, einen Kinderchor singen zu lassen und das sollte dann übergehen in die Produktion von mir, die dann deutlich düsterer ist, aber es hat irgendwie gut funktioniert, die Idee. Und ich wollte halt diesen Kinderchor aufnehmen, aber hatte jetzt natürlich keine 20 Kinder hier rumstehen und habe dann dafür AI verwendet. Und das war tatsächlich 2013 schon und mittlerweile sind wir deutlich weiter. Und damals habe ich halt quasi ein paar Spuren eingesungen, habe das durch eine AI geschickt und er hat mir dann halt ein paar Kinderstimmen gegeben, habe die dann zusammengemischt und das klang wie ein Kinderchor. Und mittlerweile, wir sind noch ein Jahr weiter jetzt, klingt das schon deutlich, deutlich besser, bin ich mir sicher. Also in der Produktion für solche Sachen finde ich es schon super hilfreich.
Hast du schon, also nutzt du auch aktuell Tools? Also jetzt beispielsweise hier für diese Stimmen Simulation gibt es hier Sound ID Voice AI von Sonarworks und noch diverse andere Plugins.
Nee, nutze ich nicht. Das einzige, wie gesagt, das einzige, wofür ich es benutzt habe, das ist für diesen, stimmt, Sonar habe ich auch schon gehört, aber ist 2023 war das. Ich glaube nicht, dass es das da schon gab. War für diesen Kinderchor. Ansonsten, ich überlege gerade, in der Produktion selbst habe ich es auch noch gar nicht genutzt. Ich meine, es gibt ja auch so ein, es gibt ja auch so Mixing-Tools, die so, die mit AI quasi laufen, habe ich auch noch nicht benutzt. Ich würde mich davor auch jetzt gar nicht zwingend verschließen, gewisse Dinge quasi über eine AI zu machen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Songwriting sprechen, wenn eine Sache einem so viel Freude bereitet, dann finde ich das total legitim zu sagen, boah, ich brauche und will gar kein AI. Und wenn jemand super Freude daran hat am Mixen und Mastern, dann wird er mit Sicherheit auch sagen, nee, das ich finde, das ist ein schönes Handwerk, das will ich selber machen, das braucht keine AI machen.
Und ChatGPT oder sonstige vergleichbare Tools, hast du die zum Beispiel mal als Songwriting-Tool verwendet? Ich meine, da kann man ja auch theoretisch sagen, hey, ein Reim, finde mir einen Reim auf das und das Wort oder ich brauche ein Synonym dafür oder ich habe hier 3-4 Zeilen, das ist das Thema, liefer mir mal eine passende Zeile oder hey, ich habe jetzt die und die Akkordfolge, ich habe gerade irgendwie, ich brauche eine Akkordfolge für einen Chorus. Erzähl mal, was für Ideen hast du? Hast du da schon mal dran
also
gedacht?
Also ChatGPT habe ich schon mal benutzt, tatsächlich, wie vorhin auch gesagt, eher um mal zu gucken, was so Songwriting-technisch möglich ist. Und ich fand die Ergebnisse auch gut, im Englischen zumindest, im Deutschen fand ich sie nicht gut. Aber ich habe es nicht, also nee, ich habe es im Songwriting noch gar nicht verwendet, weil das, was du gerade genannt hast, ne, ich brauche einen Reim hierauf oder ich brauche ein Synonym dazu. Ob du das googelst oder ob du das über ChatGPT machst, ist jetzt hier kein großer Unterschied. Ne? Das ist in den beiden von dir genannten Beispielen.
Du machst das direkt über Google.
Du meinst quasi, nicht über Google. Es gibt ja hier die Seiten Rhyme Zone und wie die alle heißen.
Ne? Yeah.
Genau, aber dafür benutze ich jetzt nicht ChatGPT. Aber im Grunde genommen könnte man es auch darüber machen. Das ist ja genau das Gleiche. Es ist der gleiche Weg, weil die ziehen sich die Informationen genauso aus den gleichen.
Okay.
Und für so, hey, mir fehlt im Refrain, bin ich jetzt quasi bei den 4 Akkorden und würde gerne in der zweiten Wiederholung aber mit einem anderen Akkord beginnen. Mir fällt aber keiner ein. Kannst du mir was vorschlagen? Habe ich noch nicht gemacht und will ich jetzt auch nicht sagen, dass ich es niemals machen werde, aber irgendwie passt das nicht so zu meinem Arbeitsprozess, weil irgendwie, also bisher zumindest, weil eigentlich habe ich immer das Gefühl, in meinem inneren Ohr schon immer zu hören, wo der Song hingeht. Also so eine Produktion zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von Songwriting zur Produktion gehen, wenn man jetzt über die ganzen Layer spricht, die in der Produktion stattfinden, egal ob es jetzt quasi Akkordabfolge ist oder ob es so die Top-Melodien sind, eigentlich höre ich das immer schon in meinem inneren Ohr und pfeife mir das Gefühl schon, während ich irgendwie am Produzieren bin, pfeife ich mir das so oder singe mir das Gefühl schon immer vor. Und ja, eigentlich hatte ich bisher noch nie so den Fall, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich habe jetzt gerade gar keinen Plan, wo ich hin möchte mit der Produktion.
Okay, alles klar. Dann lass uns doch gerne noch einmal kurz so die technische Seite betrachten. Wie fängst du recordingmäßig an? Also ich kann mir vorstellen, Handy ist wahrscheinlich da, bester Freund, einfach spontan mal was einsingen oder so. Aber ab wo kommt der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich ein qualitativ gutes Signal?
Also das Handy ist definitiv nur zum Skizzieren einer Idee da. Finde ich mehr und finde ich weniger. Sobald ich die Idee gut finde, bin ich im Studio. Mein Studio ist von mir zu Hause eine 15 Minuten fußläufig. Also wenn ich immer eine Idee habe, komme ich auch rüber. Ich hatte eine Zeit lang mal mein Equipment damals zu Hause aufgebaut und bin quasi dann von dem einen Zimmer ins andere gelaufen, habe da recorded, was eigentlich auch ganz geil war, weil dann hast du direkt sehr schnell das, was du im Kopf hattest, auch qualitativ hochwertig umsetzen können. Mittlerweile, wie gesagt, habe ich mein Studio auswärts. Ich komme dann ins Studio und habe hier quasi, ich produziere über FL Studio, mache das schon seit 2005. Fand aber immer in der DAW das Vocal Recording nicht so gut. Also mir gefiel die Umsetzung nicht so sehr und habe deswegen eigentlich schon seit jetzt, boah, keine Ahnung, ich würde sagen 10, 11 Jahren, recorde ich Vocals in Cubase. Mhm. Da habe ich auch, würde ich einfach mal sagen, meine Go-To-Vocal-Chain, die ich mir abgespeichert habe als Template, dass es einfach vernünftig klingt, mit ein paar Kompressoren und dann mit ein paar Send-Effekten auf den Kanälen, sodass, wenn ich ein Vocal einsinge, es eigentlich schon vernünftig klingt. Und das nutze ich dann immer, um dann, wenn ich eine Idee habe, um es schnell zu skizzieren. Weil mir ist es wichtig, im Prozess nicht lange mit Technik beschäftigt zu sein, weil Technik und dann auch das Ganze perfekt machen zu wollen in einer technischen Umsetzung, steht mir, für mich zumindest, oft dem kreativen Fluss und der Idee im Weg. Also, ja.
Genau. Ja. Ja, da hast du direkt schon der nächste Frage so ein bisschen vorweggegriffen. Hast du ein Setup, was vornherein fest aufgebaut ist, wo du quasi einfach nur noch einschalten musst und go?
Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ist richtig. Und oft ist es gar nicht mehr so, dass da sich am Ende mega, mega viel verändert. Ich bin auch niemand, der sich mit Technik, sei es Hardware oder Software, besonders gut auskennt. Man eignet sich über die Jahre ja so ein bisschen was an Wissen an, aber ich bin nie jemand gewesen, der, also wenn du jetzt mit mir über Kompressoren und über, keine Ahnung, über Delays sprechen wollen würdest, könnte ich dir da nicht ultra viel zu sagen, weil ich da so ein semi-gutes Wissen drüber habe. Es ist alles nur reines Gefühl und reine Intuition, ob das jetzt gut klingt oder nicht. Hab halt meine Vocal Chain, meine Send Chain über, keine Ahnung, über Jahre hinweg so ein bisschen für mich perfektioniert, dass es einfach gut klingt. Ich bin aber auch kein Mix-Engineer, also dementsprechend, wenn es letzten Endes darum geht, dass ein Song wirklich veröffentlicht wird, würde ich immer nochmal jemanden als Mix-Engineer und fürs Mixing und Mastering ranlassen, weil da gibt es einfach Leute, die das deutlich, deutlich besser als ich machen.
Mhm. Du hast gerade die Kette schon auf Software-Basis erwähnt. Hast du hardwaremäßig noch irgendwas davor geschaltet oder hast du einfach wirklich Mikro-Preamp-Audio-Interface Go?
Yes, ganz genau.
Also wirklich trocken in den Rechner, keine Vorbearbeitung, der Rest passiert dann im Software-Set.
Ja, genau. Richtig.
War das eine bewusste Entscheidung, was du einfach gesagt hast, ich möchte so flexibel wie möglich damit sein oder ist es einfach das, wo du dich am wohlsten mitgefühlt hast?
Nö, ehrlicherweise habe ich auch schon zwischendurch überlegt, macht das Sinn, jetzt noch Hardware zu holen? Bringt mir das jetzt wirklich was? Mhm. Aber ehrlicherweise für den Arbeitsprozess, wie ich den habe, und ich bin kein Schrauber, also klar, in der Produktion irgendwie schon, aber ich bin jemand, der eine Idee hat und die super schnell gerne umsetzen möchte. War das dann so, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, ich brauche, glaube ich, nur das, was ich irgendwie da habe. Mehr brauche ich gar nicht.
Mhm. Ja. Ist es das gleiche Setup, was du dann auch für andere Künstler benutzt oder ist es deine eigene Vocal Chain?
Nee, das benutze ich auch für andere Künstler.
Mhm. Okay.
Das benutze ich auch für andere Künstler. Und teilweise sind die Vocals, die ich dann gemacht habe, ich meine, ich habe für mein eigenes Projekt natürlich schon Sachen gemacht, aber ich habe auch schon für Künstler mal ein paar Sachen aufgenommen und mal eine Hook eingesungen oder so, die dann benutzt wurde. Und teilweise wurden dann meine Vocals auch so genommen, wie ich sie quasi hatte. Also meine Chain wurde einfach übernommen mit meinen Vocals, weil es dann einfach gepasst hat. So, das klingt schon immer vernünftig, also es klingt super, super Demo-ready. Aber ich weiß, dass wenn da noch jemand dran ist, der wirklich das als Hauptberuf hat, dass da nochmal deutlich mehr geht. Und dann lasse ich auch super gerne noch jemanden ran und bin dann gar nicht so, das muss ich jetzt alles machen.
Okay, wenn wir jetzt nochmal ins Songwriter-Business einsteigen. Wie sieht da deine Arbeit aus? Also arbeitest du viel auf Aufträge, sage ich jetzt einfach mal, oder arbeitest du auch mit Pitches?
Ja, das hat sich über die Jahre auch ein bisschen entwickelt. Aufträge, ich sag mal so, in Anführungsstrichen Aufträge, wenn ein Künstler sagt, hey, pass auf, wir schreiben gerade an meinem Album, komm doch dazu. Oder wir produzieren am Album, komm doch dazu. Das zähle ich jetzt mal zu Aufträgen. Das gab es schon oft, habe ich viele Künstler schon gemacht. Dann reist man mit einem Künstler auch mal irgendwo hin, verbringt mal eine Woche irgendwie in irgendeinem Haus und baut da das Setup auf und schreibt da an Songs und produziert Songs. Das gab es oft. Oder ein Künstler kommt dann hier bei mir vorbei. Nehmen wir das mal einen Auftrag. Aber wenn du sowas meinst wie, hey, wir brauchen einen Refrain, der so und so klingen kannst und sowas mal schreiben, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall noch nie gemacht. Und Pitches habe ich lange gemacht. Also so, als ich angefangen habe, sag ich mal, mit Songwriting, also mein Songwriting zu intensivieren, so 2015, 16 würde ich sagen, habe ich super viel Pitches gemacht. Ich habe einfach Songs geschrieben, die an den Verlag oder ans Management geschrieben und die haben die dann rausgeschickt an Künstler oder ich wusste, hey, da ist jetzt gerade irgendwie ein Pitch für irgendeine Werbung von mir aus und ich schreibe jetzt mal was dafür. Das habe ich auch viel gemacht. Mittlerweile mache ich eigentlich, wenn ein Künstler zu mir vorbeikommt und wir hier vor Ort schreiben gemeinsam, dann, das passiert auf jeden Fall noch oft. Ich schreibe sehr, sehr viel für mich selbst und schreibe auch gerne alleine. Ich habe Freude auch daran, allein zu schreiben. Mittlerweile Pitches und so Aufträge mache ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr.
Mhm. Was würdest du einem angehenden Songwriter oder einem Songwriter empfehlen, wie er sich da quasi reinarbeiten kann in diese Branche? Dass sie einfach ja so viel produzieren und rausschicken wie möglich und vernetzen und wenn ja, rausschicken, wohin? Wo kann man sich da am besten melden? Wo sind da Anlaufstellen?
Na, im Grunde genommen würde ich sagen, dass der Ansatz, den man da fahren kann, der gleiche ist, den ich ja auch mit USA gefahren habe. Als ich hier in Deutschland meine ersten Kontakte geknüpft hat, war das ja wirklich tatsächlich zum Großteil noch persönlicher Kontakt, den ich zu den Leuten hatte. Ne? Ich bin dann irgendwie hier in Berlin, keine Ahnung, in irgendein Studio gelaufen und da war dann irgendein Künstler oder hab durch Zufall oder durch irgendwelche Kontakte meinte, hey, komm mal da zu diesem Treffen mit, da ist dieser Künstler, den gelernt zu kennen. So. Und heutzutage würde ich sagen, ist super vieles von dem passiert dann einfach irgendwie online über Instagram, über die DMs und so. Was überragend ist, weil es auch funktioniert. Ich habe es in den USA genauso gemacht, ne, habe dann hauptsächlich über diesen Weg connected. Führt aber gleichzeitig auch dazu, dass man eine Konkurrenz hat, die gigantisch ist, weil das jeder genauso machen kann. Es gibt auf jeden Fall kein Wundermittel, wie man da irgendwie reinkommt. Die Sachen müssen einfach gut sein, die müssen herausstechen und dann musst du, es ist ein Mix aus, deine Sachen müssen wirklich gut sein und du musst kontinuierlich an die richtigen Leute rantreten über Social Media kannst du halt herausfinden, wer ja irgendwie Management ist, wer oder einen Verlag anschreiben, einen Dropbox-Link hinschicken, kontinuierlich dranbleiben. Es ist halt, das ist, also nur das Musikmachen selbst ist halt, das ist halt nicht der ganze Job. Wenn du alleine irgendwie noch, wenn du möchtest, dass deine Musik irgendwie einen Künstler findet oder ja, einen Zuhörer findet, dann gehört da noch eine ganz andere Arbeit dazu. Das ist noch ein zweiter Job, der dazu kommt.
Okay.
Ja.
Ich muss noch mal ganz kurz auf die technische Seite eingehen. Ganz eben vergessen, nach deinem Mikro zu fragen, was du benutzt. Ist das Brauner Phantom, was man gerade im Bild sieht, oder?
Ja, genau. Hm? Ja.
Alles klar. Ja. Wie bist du auf das Mikro gekommen?
Hier im Studio hat einer der Jungs hatte das. Ich glaube, das habe ich von ihm abgekauft. Weil, ich habe das erste Mikro, was ich hatte, was ich mir selbst gekauft hat, war Neumann TLM 100, ich bin immer nicht sicher, ob es 103 oder 105, ich habe keine Ahnung, habe es 1000 Jahre nicht mehr benutzt. Und irgendwie waren wir nochmal hier im Studio und habe Vocals recorded und ich meinte dann, ey, kann ich mir das mal ausleihen? Mhm. Und ich fand, das klang irgendwie einfach gut. Also meine Vocals haben da super funktioniert und der Künstler, mit dem ich recorded habe, seine Vocals haben gut funktioniert. Mit dem Mikro habe ich zum Beispiel auch Apache recorded.
Ach krass, Mikro. Okay.
Mhm. Cool. Ja, und irgendwie fand ich den Klang einfach gut. Und ich hab das tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen erst wieder ausgepackt. Es lag, glaube ich, mindestens 2 Jahre einfach in der Ecke unbenutzt. Und ich habe so gut wie alles mit dem, mit dem Shure gemacht. Mhm. Obwohl das eigentlich ein bisschen ungeiler ist als das Brauner Phantom. Das hat natürlich mehr Details in der Stimme. Aber irgendwie fand ich das so, das Shure fand ich so schön handlich. Und das konnte ich so in der Hand halten. Ja. Und dann konnte ich auch laut recorden. Natürlich, wenn ich dann richtige Recordings gemacht habe, habe ich das mit Kopfhörern gemacht. Aber irgendwie hat mir das Freude bereitet und die Information, dass Michael Jackson das Thriller oder ich weiß nicht, das Thriller oder das Bad Album mit einem Shure aufgenommen hat. Ist, glaube ich, das Bad Album. Man sieht es ja sogar, es gibt so eine Doku, die heißt Bad 25, die gibt es irgendwie auf Amazon oder sowas. Und dann, da sieht man, wie der im Studio recordet und dann recordet der die Songs auch mit dem Shure.
Das ist so ein bisschen der Vibe, der dann mitschwingt, ne?
Ja, genau. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und dann habe ich es mit dem Schuh lang gemacht, aber nee, jetzt hier mit dem Brauner Phantom, genau.
Okay, dann sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. Der Kollege macht dich hier ein bisschen groß, also nicht erschrecken. Vielleicht so zum Schluss kurz zusammengefasst, was ist für dich persönlich der wichtigste Faktor an einem guten Song?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt, also es ist natürlich ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen, aber ein richtig gut geschriebener Song, den kannst du aus jeder Produktion, egal wie geil sie ist, rausreißen, auf eine Gitarre legen oder von mir aus auf eine Klavierbegleitung legen und der ist immer noch geil. Wenn das funktioniert, dann hast du wirklich einen gut geschriebenen Song. Die Produktion, ne, ist immer so schön drumrum, der Rahmen, den er schafft und kann das Ganze natürlich nochmal auf ein anderes Level anheben. Aber wenn der Song nicht gut geschrieben ist, dann hilft dir auch keine gute Produktion. Und wenn man jetzt über Song, wenn man dann auf Songwriting geht, was gut geschrieben überhaupt bedeutet, komme ich wieder zurück. Melody is King. Die Melodie ist für mich immer das Wichtigste, weil, sagen wir mal zum Beispiel hier in Deutschland, wenn im Radio ein Song läuft, der hier auch im Radio gut funktioniert, und es gibt jemanden, der spricht nicht besonders gut Englisch, aber der versteht den Song trotzdem und der peilt den Vibe trotzdem. Das liegt daran, dass die Melodie einfach eine Emotion transportiert, die weit über Worte hinweggeht. Deswegen fühlen wir ja auch Songs, die, also deswegen, ich spreche zwar ein bisschen Französisch, aber nicht gut genug, um die Lyrics richtig gut zu verstehen. Aber ich liebe Songs von Stromae. Es gibt Songs, die sind in, ich überlege gerade, ich bin halb Italiener, halb Pakistaner. Und es gibt so ein paar Songs, ich mag diese indische, pakistanische Musik, das ist alles nicht wirklich meins, aber es gibt ein paar Songs, die fühle ich extrem, obwohl ich die Worte nicht verstehe. Und das liegt einfach an der Melodie. Dementsprechend einfach eine starke Melodie ist für mich immer das Fundament. Dann als zweites brauchst du definitiv mindestens für den Chorus Worte, die hängen bleiben. Selbst wenn der Hörer vielleicht den Text nicht wirklich versteht, in den Strophen oder nur so halb, ist es wichtig, dass er die paar Worte hat, die er mitsingen kann. Und dann als drittes muss die Produktion halt dazu passen. Es muss dazu passen. Du hast ja vorhin auch das Beispiel, wir hatten ja vorhin kurz gesprochen über Birds of a Feather. Ich finde die Produktion und ich finde dieser Synthi, der da mitläuft, dieser dam, 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 der fügt so viel Feeling zu diesen Vocals hinzu. Und ja, all das zusammen letzten Endes ergibt dann hoffentlich was Magisches.
Ja, nee, das sehe ich genauso bei diesem Synthesizer, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich habe auch gedacht, boah, das ist so eine simple Melodie eigentlich, aber sie erzeugt direkt so dieses Gefühl, was du auch beschreibst, zusammen mit dem Sound. Und ich glaube, Klaus, das ist, also der muss dann auf die Referenztrack-Playlist. Das ist nämlich auch mein Referenztrack der Woche. Okay, ja, ich habe ja schon angekündigt, wir sind am Ende angelangt. Imran, vielleicht kannst du noch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wo finden sie dich denn online? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
Ja, über die sozialen Medien halt, über Instagram, Imran Music Official oder über TikTok Official Imran Music, dann andersrum. Ja, genau, über die sozialen Medien. Mir können auch Leute auch gerne Musik zuschicken, das machen auch viele. Wenn ich Zeit finde, höre ich auch immer gerne rein und gebe denen irgendwie ein bisschen Feedback dazu. Ja.
Okay, cool. Dann muss ich das ändern in den Shownotes, weil ich habe nämlich, glaube ich, irgendwie Abarth's Music gefunden.
Ja, Abarth's Music ist meine Produzentenseite. Okay. Ich bin aber deutlich aktiver mittlerweile über mein Künstlerprofil.
Okay. Dann gucke ich nochmal, dass ich da auch den richtigen Link in die Shownotes packe. Ja, Imran, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast heute Morgen hier.
Sehr gerne.
Und auch ein bisschen früher aufgestanden bist als normal, weil du bist ja, ich weiß nicht, ob ich darf sagen, dass du Vater geworden bist und gerade noch ein bisschen im Jetlag bist vielleicht. Ja. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank, es hat total viel Spaß gemacht. Ja,
danke euch.
Vielen Dank, Imran.
Danke dir, dann mach's gut. Ne?
Mach's gut. Tschüss.
Ciao. Ja, super Typ.
Ja, absolut. Und einfach sehr, sehr cool. Also dieses spontan immer wieder raushauen von Ideen so aus dem Kopf heraus. Ich wäre da viel zu verkopft für, um das so zu machen. Also,
findest du?
Ja. Definitiv.
Also Bob Baumeister hat ja auch geschrieben, dann ist er sicher kein Bob Dylan, völlig anderer Ansatz und auf Pop ausgerichtet, schreibt er sich die Idee auch auf Papier. Ich glaube, das war so ein bisschen, als er über dieses Gibberish gesprochen hat. Und ich finde es halt auch immer, ich verstehe, was er meint. Mhm. Ich frage mich dann halt auch immer, wo kommen diese Ideen her? Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie mich ans Piano setze, ich spiele einen Akkord, ich könnte dann tatsächlich irgendwas singen in irgendeiner Melodie. Und ich weiß aber halt gar nicht, wo kommt die her?
Es ist aber auch, weißt du, es ist oft ein ganz kleiner Schnipsel, der eben einen Song besonders macht. Also das reicht ja wirklich, wenn das eine Textzeile ist oder einfach so ein kleiner Melodiefetzen. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Dance-Musik guckt, die oft sehr reduziert ist, ne, gerade im technoiden Bereich oder sowas, da gibt es dann eben irgendwie den einen besonderen Sound, wenn man das jetzt mal vergleicht, weil da halt wenig Lyrics drin sind, ne? Oder irgendwie den einen kurzen Rhythmus, der aber einen Song dann besonders macht, ne? Und wenn du einfach diese Schnipsel immer wieder raushaust, bis du dann irgendwann so ein Sammelsurium an einzelnen Elementen hast, woraus du dann Songs aufbauen kannst. Das finde ich schon geil.
Total. Genau, Bob Baumeister schreibt Hookline, nennt sich das. Ja. Ja. Also für mich ist tatsächlich Melodie auf jeden Fall auch King, aber Rhythmik wird auch teilweise, glaube ich, echt unterschätzt. Also es gibt so viele Songs, wo ich denke, ey, wenn da die Rhythmik ein bisschen anders wäre, dann wäre das wieder ganz anders.
Ne? Ja, Bob Baumeister hämmert übrigens gerade hier draußen.
Ja, der baut gerade das Fertighaus neben dir, ne? Wahrscheinlich. Verdammt, irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt habe ich es vergessen. Egal. Ach so, ja, was ich auch noch echt gut als Tipp finde, ist auch auf Popsongs zu singen.
Wie meinst du das?
Also auf bestehende Songs einfach zu singen. Und da dann dieses Gibberish ausprobieren oder diese Rhythmik ausprobieren.
Ja.
Das ist auch echt, da kommt man auch wieder auf ganz andere Ideen und kommt auf sein Muster raus. Also so geht es mir oft, dass ich immer in ein gewisses Muster verfalle, auch was Intonation, Rhythmik und Melodieführung angeht. Und dann tut es auch mal gut, einfach über andere Songs drüber zu singen, um auf seiner Routine eben auszubrechen.
Machst du das dann speziell auf Karaoke-Versionen oder?
Ja, ist egal. Nee, okay. kannst du auch auf die Melodien, also auf mit Vocals, die normale Version machen.
Okay. Mhm.
Naja, so, dann würde ich sagen, kommen wir zum Mixdown der Woche. Was hast du mitgebracht?
Genau. Ich habe hier gerade den MD-900 Synthesizer von Meyer vor mir stehen, habe hier so ein sehr schönes Demo-Gerät, um mich da in das Teil mal einzuarbeiten. Und das ist schon ein echt schönes und spannendes Gerät, muss ich sagen. Sehr große Benutzeroberfläche, also wirkt sehr wuchtig, toll verarbeitet, also fühlt sich alles extrem wertig an, wenn man da so an den einzelnen Reglern dran rumdreht. Man muss sich ein bisschen reinfinden in die Struktur, weil es noch nicht so, es ist ein bisschen anders aufgebaut, weil es halt sehr viel auf Parts und auf Layering basiert. Ist ein bisschen ähnlich vielleicht wie beim Waldorf Kyra auch, der da sehr viel in Parts gedacht hat, wobei das hier dann von der reinen Rechenpower nicht so viel ist. Der Kyra hat ja 128 garantierte Stimmen, hier sind es mal 16. Aber trotzdem, und dann gibt es dann dazu noch so eine, ja, ich sag mal, eine Ableton Live-artige Oberfläche drunter mit so einem Clip-Launcher und eigenen Drum-Parts und sowas. Ich finde das ein sehr spannendes Konzept. Ich bin halt noch so ganz am Anfang der Reise und es ist ja eine Plattform, die ist noch relativ neu, die wird jetzt weiter gepflegt und sowas. Und wie gesagt, ich muss mich halt einfach reinarbeiten, weil es ein Demo-Gerät ist, aber sehr spannendes Instrument, muss ich sagen.
Demo-Gerät, du darfst trotzdem drüber reden, oder?
Ja, klar, gibt's ja zu kaufen.
Also gibt's schon, okay.
Ja, also es ist nicht, dass ich mir das Gerät gekauft habe.
Okay. Genau, ich habe die Woche ein Video entdeckt auf einem YouTube-Channel, wo der werte Herr seinen professionellen Mixbus-Channel vorgestellt hat, nur mit Logic Pro Plugins, also mit Logic Plugins. Ich habe schon wieder Logic Pro gesagt. Ich bin immer noch in diesem Pro-Ding drin.
Ist das Pro raus bei Logic inzwischen? Habe ich das nicht mitgekriegt?
Ah, nee, Quatsch. Was Logic? Ist das? Ich glaube, das Pro ist mittlerweile raus, oder?
Logic verfolge ich nicht so sehr.
Weiß nee, es? Doch, das.
Ich gucke jetzt gerade mal hier so. Logic Pro für Mac.
Hey, okay, bin ich jetzt gerade irgendwie falsch. Weiß auch nicht. Nee, für
vielleicht
Logic Pro.
Vielleicht hast du all die Jahre nicht die Pro-Version benutzt.
Wahrscheinlich, genau. nee, okay, wo bin ich gelandet? Genau, also bei meinem Mixbus Channel Strip mit Logic Pro Plugins. Und ja, dann habe ich ja doch mal ein bisschen nochmal damit rumgespielt und bin natürlich wieder zur Erkenntnis gekommen, ach, irgendwie reichen die Logic-Plugins ja dann doch, ne? Adaptive Limiter habe ich dann genutzt. Mal mit dem L2 verglichen, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dann am Ende des Tages doch wieder beim L2 gelandet, weil der geht halt irgendwie doch laut, ohne dass großartig die Qualität leidet oder es in die Verzerrung getrieben wird.
Da muss jetzt auch das Pro dazu sagen, also du meinst wahrscheinlich den FabFilter Pro L2 und nicht den Waves L2, oder?
Genau, da hat der Kollege natürlich recht. Danke.
Also Waves L2 ist ein Klassiker, ne?
Wenigstens dass du auf, wenigstens fasst du auf.
Der ist halt nur 25 Jahre alt.
Genau, dann hat er den Logic-Kompressor benutzt, den Vintage VCA, also es ist eine SSL-Bus-Emulation. Und da ist mir auch wieder so ein dieses Sidechain-Feature aufgefallen, ne? Sodass man halt einfach sagt, hey, ich mache jetzt Sidechain und dann kann ich sagen, einen Low-Pass setzen oder einen High-Pass, je nachdem, dass ich einfach die Höhen weniger oder die Tiefen, also ich habe jetzt beispielsweise einen High-Pass-Filter gesetzt, dann ein bisschen was von den Bässen rausgefiltert, damit diese nicht auf den, oder damit der Kompressor nicht auf die Bässe reagiert, richtig, auf diese Energie der Bässe. Und das sind dann so Features, wo ich mir denke, ey, shit, ey, wusste ich überhaupt gar nicht. Ne? Ja, ich habe nie ausprobiert in Logic. Ne, so. Also, da lernt man immer wieder neue Features kennen. Ja, und dann auch den Channel EQ hat er dann normal benutzt, aber würde ich tatsächlich auch den EQP 1A benutzen. Aber ja, und ich weiß auch nicht, es gab ja jahrelang gab es ja keine Saturation, ne, in Logic. Es gab so einen Workflow, also ein Workaround mit dem Tape-Delay, dass man quasi das Tape-Delay nutzt und dann das Delay ausschaltet und dann quasi nur noch das Tape hat. Aber es gibt ja auch jetzt dieses Chroma Glow als Saturation-Tool. Genau. So, das habe ich jetzt auch mal ausprobiert und das finde ich schon echt ganz geil. Also muss ich sagen, so als Saturation-Tool auf dem Mixbus, also das kann was. Es gibt verschiedene Versionen, dieses Retro, Tube oder Magnetic und dann Clean und irgendwie verschiedene andere Styles. Dann kann man auch den Drive verändern oder halt auch den Mix und High Cut und Low Cut setzen. Also wenn man jetzt sich nicht unbedingt irgendwie so eine performante Bandsättigung da drauf schrauben möchte auf den Mixbus, dann reicht das auch aus, finde ich.
Ja.
Ja.
So. Ich habe es noch nicht gehört, von daher kann ich nicht viel dazu sagen, ne? Ich weiß nur, es ist in einem der letzten Updates groß beworben worden, ne? Und
genau. Ja, aber ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Okay.
Ja, so. Nö. Also fand ich eine ganz coole Channel, fand ich einen ganz coolen Channel-Strip für so einen Mixbus und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe mir so Klavier-Overlays besorgt für meine Tochter, in Anführungszeichen.
Was sind die Klavier-Overlays?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es anders nennen soll, aber das sind so gummierte Plastikteile an so einem Seil. Sieht aus wie so ein bisschen so eine Weihnachtsbeleuchtung. Naja, aber die legt man dann einfach auf die Tasten und dann steht da halt drauf, welche Note wo ist. Also oben auf der Taste steht dann quasi, welche Note es ist.
Also quasi die edle so Version von Markertape drauf machen und mit dem Kuli draufschreiben, oder?
Genau, kostet ja irgendwie 10 Euro für 88 Tasten. Ist so, ist echt ganz geil. Also,
Frutsch auch nicht, empfehlen, oder?
Ich habe es tatsächlich erst heute Morgen draufgelegt, aber bisher hatte ich einen guten Eindruck. Dann habe ich mir ja Billie Eilish aufgeschrieben, hier Birds of a Feather. Imran hat ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Großartiger Song, finde ich. Es ist aber so ein Song, der kann so im Hintergrund auch mal mitlaufen. Und ich finde, es ist nicht so typisch Billie Eilish. Es ist schon sehr, 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 sehr kommerziell poppig, finde ich. Sie hat ja sonst immer so einen darken Touch gehabt, nenne ich es jetzt einfach mal. Der Song ist versprüht sehr, sehr viele positive Vibes, würde ich es jetzt mal nennen. Also ich habe zumindest immer so den Eindruck, dass Billie Eilish eher so diese emotionale, darke, also ich weiß nicht, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Ja. Und finde ich cool. Aber er erinnert mich irgendwie an den Song Bleeding Love von
Leona Lewis. Also ich habe mich nicht gehört, aber muss ich mal drauf achten.
Keine Ahnung, warum ich an diesen Song denke. Aber ich denke jedes Mal, man könnte diese Hook, diesen Song auf dieses Instrumental einfach völlig mit drauf singen. Aber keine Ahnung. Genau, und ich habe dieses neue MD421 geschickt bekommen von Sennheiser.
Ach, das kleine?
Dieses Kompakt, ja. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt. Kann ich nächste Woche berichten.
Ja, sehr cool. Soll das eigentlich soundmäßig identisch sein mit dem großen? Weißt du das?
Ich glaube nicht. Es gab, glaube ich, in den 70ern auch schon mal so eine Kompaktversion. Ne? Wusste ich gar nicht. Aber ich werde in nächster Woche berichten.
Okay. So.
Jo, dann haben wir Gear Corner. Mhm. Gibt's irgendwas? Gibt irgendwie eine Stereo-Version der Warm Audio 1176 Nachbauten?
Genau,
aber sonst
richtig.
Haben wir irgendwie nicht großartig was gefunden. Ne?
Wurde jetzt nochmal neu aufgelegt, die Kompressoren, sowohl in der Mono- als auch in der Stereo-Version. Und ansonsten, ja, es ist halt, wie gesagt, bald Black Friday. Ne? Muss man mal gucken, was es da so alles an Deals gibt, was da interessant ist. Ich meine, im Endeffekt wirklich so Empfehlungen aussprechen ist, glaube ich, relativ schwierig, weil jeder macht seine Deals. Ne? Man muss einfach gucken, was man braucht und ob es dann passt oder sowas. Ich finde dann eher wahrscheinlich die Hardware-Deals, die kurz vorher aufploppen, die jetzt teilweise auch schon bei den diversen Händlern sind, wahrscheinlich sogar das Spannendere.
Ja. Es gibt jetzt eine Sache, die ich empfehlen kann, oder beziehungsweise wo ich persönlich überlege, ist das Slate Digital ML1.
Mhm.
Gibt es aktuell beim Store für 336 Euro statt 669 Euro. Das würde ich schon mal, werde ich mir auf jeden Fall sichern. Also Leute, jetzt nicht bestellen, weil sonst ist es ausverkauft und ich kriege keins mehr. Ich habe nämlich noch nicht bestellt.
Aber warum ist denn das so billig? Also, oder das gerade rausgeschmissen?
Ja gut, also
oder?
Sagen wir es mal so, aus unternehmerischer Seite kann ich dir das erklären oder ich kann es dir auch aus der Seite erklären. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es Lagerrestbestände gibt.
Könnte sein, ja.
Ja, sowas gibt es ja auch, dass dann Unternehmen ihre Lagerbestände raushaben möchten. Ich glaube, bei anderen Online-Händlern gibt es es zum selben Preis. Und ja, ich habe gar nicht geguckt bei im Slate Shop selbst. Weiß ich gar nicht. Hast du?
Nee, ich habe nicht geguckt. Ich finde es einfach
aber
gerade
was ich auch.
Ja, hier mal durchzuscrollen. Ja, also Universal Audio macht sehr, sehr viel, ne?
Ja, also die haben jetzt diese X8P. Ich meine mit 8 Combo-Buchsen. Also das Apollo X8P Audio Interface. Ist ja eigentlich von der Leistung her identisch mit der Gen 2. Also es gibt ein paar andere. Diese im Subbereich, ne? Also Bassmanagement ist irgendwie anders, aber diese Sonarworks Raumkorrektur, die gibt es auch, es wäre theoretisch auch da möglich. Und das hat halt 8 Kombibuchsen als Eingang, ein bisschen weniger was an Ausgängen, aber für 2299 Euro statt 4449, das finde ich schon okay.
Also, ja, man muss natürlich bedenken, da sind noch jede Menge Plugins wahrscheinlich dabei, ne? Beziehungsweise eben genau. Halt die UAD-Power. Aber auch die kleinen Interfaces, also die ganzen Volt-Interfaces sind momentan reduziert.
Ja,
ne?
Gut.
Und allgemein, wer jetzt gerade ein günstiges, also wirklich günstiges Audio-Interface sucht, ne, also man kann natürlich bei Behringer gucken und ist dann teilweise irgendwie bei 39 Euro dabei, ne, oder so, oder bei ESI.
Bei ESI,
ne?
Ja,
genau. Wo ist der Preis? Ich habe gerade dran
probiert. 39 Euro, das Maya 22 USB.
Ja, genau. Also,
eigentlich für unterwegs ein super geiles Interface.
Richtig, ne? Behringer UFO 202 für 19 Euro, aber da ist man dann auch wirklich mit Chinch-Buchsen unterwegs und das ist dann teilweise ein bisschen schwierig zu connecten. Sieht ein bisschen aus wie so ein Walkman, finde ich. Das Interface ist ein bisschen kleiner, aber.
Nee, aber wenn man wirklich günstig Audio-Interfaces gerade braucht, ne, sei es für irgendwas, für irgendeine Anwendung, hey, dann auf jeden Fall jetzt zuschlagen. Ja. Ich habe da ein paar Blogbeiträge auf keyboards.de auch. So für, oder auch bei soundrecording.de, so
Audio-Interfaces
unter 50 Euro, Audio-Interfaces zwischen 100 und 200 oder halt über 1000. Da gibt es auch, glaube ich, diese PCI-Geschichte von RME.
Ja, genau, sehe ich gerade, die RME HDSP MADI, das ist die kleine von den beiden MADI-Karten. Ich weiß gar nicht, ob es die große aktuell überhaupt nochmal gibt, die war ja lange irgendwie vergriffen. Das ist die halt mit den nur 64 In- und Output-Kanälen. Aber ja, dort reicht ja auch dicke, ne? Und
ja.
PCI hast natürlich immer noch die rein theoretisch allerbeste Performance.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für diese Woche, oder?
Würde ich auch sagen, ne? Black Friday ist ja nächste Woche, ne?
Nächste Woche Freitag,
nächste
können wir nächste Woche nochmal drüber reden.
Genau, falls sich noch irgendwas auftut oder sowas, wo wir denken, so, ach, das ist ja spannend, dann können wir auf jeden Fall nochmal kurz drüber reden. Und ansonsten würde ich sagen, erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert von Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Abbas, dass er hier über seine Songwriting Imran oder eben Abbas als Künstlername, ne? Wie er hier über seine Songwriting-Tätigkeiten und seine Ideen, wie er sie entwickelt, so gesprochen hat. Wer ist denn nächste Woche dabei?
Nächste Woche ist Markus Nierhaufe zu Gast, der war auch schon mal bei uns hier am Start und wir sprechen auf jeden Fall über Mixing.
Da gehe ich von aus. Alles klar.
Okay.
Dann würde ich sagen.
Warte, eine Frage gab es tatsächlich noch.
Ja, schieß los.
Guten Morgen, Marc, frag mal Klaus, wie Cubase läuft.
Cubase 14 läuft jein gut, ne? Also das, was ich bisher getestet habe, ist okay. Einen dicken Bug, der mich momentan davon abhält, es fürs Editing zu nutzen, habe ich schon gefunden. Und zwar ist das so, dass du, wenn du Zeit ausschneidest auf einer Spur, also dass du quasi, du schneidest einen Zeitbereich aus und alle Events, die dahinter sind, rücken vor, ne? Dann muss es eigentlich so sein, dass die Automation der einzelnen Events mitfolgt, was sie auch unter Cubase 13 problemlos tut. Das macht aber unter Cubase 14 nicht. Das ist ziemlich doof, ne? Also gerade für Podcast-Editing, weil dann geht dir die Automation bei jedem Schnitt flöten. Und deshalb muss ich da mal das erste Update abwarten. Aber die kann man ja alle parallel installieren, von daher wird weiter in Cubase 13 geschnitten und in 14 kann ich mich mal schon mit den ganzen Features auseinandersetzen. Aber sowieso, erste Version ist immer buggy, von daher nie direkt switchen.
Okay. Ja, dann haben wir es doch, würde ich sagen, ne? Wir haben es schon verabschiedet. Macht's gut.
Bis nächste Woche.
Gesund.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.